Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von KDZ im Dialog. Mein Name ist Siegfried Fritz und ich habe heute einen sehr hochkarätigen Gesprächspartner mit einem äußerst spannenden Thema bei mir zu Gast. Ich spreche heute nämlich mit Mr. Digitalisierung über die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung. Den Titel Mr. Digitalisierung hat Ihnen der deutsche Digitale Tagesspiegel gegeben, Herr Rupp. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Bitte stellen Sie sich kurz vor und erzählen Sie uns von Ihren Arbeitsschwerpunkten und bisherigen Stationen.
Ja, herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ja, Mr. Digitalisierung. Österreich hat mir auch der Standard einmal den Titel Mr. E-Government verliehen. Ich bin seit den Anfängen der 90er Jahren im Digitalisierungsumfeld tätig, hatte mal die Kundennummer 12 beim ersten Internetprovider in Österreich und hatte die Ehre und das Vergnügen, nicht nur ein Fellowship von Tim Berners-Lee zu sein im CERN, der das World Wide Web erfunden hat, sondern auch die ersten Webplattformen in Österreich zu entwickeln, Anfang der 90er. Ja, und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich von 2003 bis 2018 der Exekutivsekretär des Bundes war für E-Government im Bundeskanzleramt und dort auch der Sprecher für das digitale Österreich. Und im Zuge dessen durfte ich sehr viele Länder auch begleiten beim Aufbau ihrer Digitalstrategie, also über ein Dutzend Staaten im Auftrag der Europäischen Kommission. Und das hat mich auch dazu geführt, dass ich natürlich sehr viel mit den Westbalkan zu tun hatte und auch zu tun habe und da auch für die KDZ eben immer wieder auch tätig zu sein, beziehungsweise vor Ort für Arespa und Nalas im Aufbau der Digitalisierungsstrategien und der E-Government-Umsetzung.
Also ein profundes Portfolio im Digitalisierungsbereich. Ich darf Sie eingangs für unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was versteht man denn jetzt eigentlich unter digitaler Transformation in der öffentlichen Verwaltung?
Ja, das ist vielleicht im Deutschsprachigen gar nicht so einfach. Im Englischen wäre es ein bisschen leichter. Digitization ist quasi so die erste Stufe. Das heißt, da reden wir immer davon, dass die klassische Papierwelt, ich würde sagen, elektronifiziert wird, also der erste Einstieg in die Digitalisierung. Die zweite Stufe ist dann Digitalization, dass eben Prozesse umgesetzt werden, dass also Prozesse komplett Ende zu Ende digital abgebildet werden, dass der Antragstellung hier wirklich vom Antrag bis zur Zustellung elektronisch abgewickelt werden kann. Vergleichbar wäre das derzeit mit der Single Digital Gateway Verordnung, dass also quasi der Bürger oder auch der Unternehmer zu seinem Antrag vielleicht gar nicht so mitnehmen muss, dass die Behörden selbst die einzelnen Dokumente sich besorgen müssen, Urkunden besorgen müssen, dass eben die Antragstellung komplett elektronisch abgewickelt werden kann mit meiner elektronischen Identität, dass wenn es eine Bezahlung notwendig ist, dass ich das elektronisch tun kann, dass dann eben das gesamte Formular auch intelligent ist. Das heißt, dass zum Beispiel Postleitzahlen oder Adressen automatisch abgeglichen werden mit irgendwelchen Registern, dass hier gar kein Fehler mehr passiert, bis hin, dass dann im Endeffekt vielleicht auch die Übernahme der ganzen Formulardaten ins Fachverfahren automatisch erfolgt und dann schlussendlich auch die Zustellung des Bescheids elektronisch erfolgt mit einer elektronischen Unterschrift, zum Beispiel vom Amt. All das, was in Österreich eigentlich derzeit schon möglich ist in vielen Bereichen. Und die nächste Stufe ist dann eben die digitale Transformation, dass dann wirklich die gesamte Verwaltungsstruktur sich dahingehend ändert. Und da reden wir dann natürlich von einem kulturellen, sehr starken Change Management auch. Und eine Verwaltungskultur wie zum Beispiel Österreich existiert ja nicht seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, kann man einfach vergleichen. Zum Beispiel der elektronische Akt hat die Mariatisianische Kanzleiordnung erst 2003 bei seiner Einführung abgelöst. Bis dorthin hat eben eine Kanzleiordnung gegolten, immer wieder überholt, die damals unter Maria Theresia eingeführt wurde. Und da stehen uns natürlich gerade die Westbalkanstaaten sehr nahe, weil diese natürlich auch unter einer K&K-Zeit stark geprägt waren und sind von einer österreichischen Verwaltungsstruktur. Diese digitale Transformation ist dann eben der gesamte Wandel, dass eben auch die Organisation dahingehend ausgerichtet ist auf diese Digitalisierung. Und das sehen wir dann jetzt verstärkt bei den nächsten Tools, die kommen. Künstliche Intelligenz zum Beispiel. Und da braucht es natürlich auch eine ganze Portion an Skills. Das heißt an Digital Skills, um nicht nur die Transformation zu verstehen und mit zu begleiten, sondern auch alles, was da dazugehört, ja eigentlich, ich sage mal, mitzunehmen. Und das ist die nächste Herausforderung, dass auch diese digitale Kompetenz natürlich in die einzelnen Verwaltungsstrukturen mit hinein muss. Und da reden wir dann von Datenkompetenz zum Beispiel und so weiter.
Warum ist denn diese digitale Transformation und insbesondere dieser Struktur- und Kulturwandel innerhalb der Organisation so wichtig?
Naja, auf der einen Seite habe ich natürlich Kunden, die durch gewisse, ich sage mal, Plattformen wie Amazon oder andere, es immer mehr gewöhnt sind, nicht nur elektronisch die Sachen zu erledigen, sondern dass es einfach einfacher geht, schneller geht, dass es effizienter ist, dass es rund um die Uhr möglich ist, also an 7 Tagen, 24 Stunden, die diesen Komfort einfach gewöhnt sind, nicht nur am Notebook, sondern auch am Mobiltelefon zum Beispiel, am Smartphone und das natürlich auch sukzessive sich von einer Verwaltung erwarten. Das zweite ist natürlich auch die Effizienzsteigerung. Das heißt, also E-Government ist nicht natürlich nur ein Vorteil im Frontend hin zum Bürger oder zum Unternehmen, sondern ist natürlich der wesentlichste Vorteil ist natürlich intern, dass die Daten automatisch übernommen werden können, dass die Daten automatisch weiterverarbeitet werden können, dass es also zu einer wesentlichen Effizienzsteigerung mit einem elektronischen Akt zum Beispiel in der Verwaltung selbst kommt und das ist immer mehr notwendig, weil natürlich auch in der Verwaltung es immer weniger Mitarbeiter oder Fachkräfte gibt. Zum Beispiel in Deutschland geht man davon aus, dass 2030 eine Million Arbeitskräfte im Bereich der öffentlichen Verwaltung fehlen werden. Das heißt, wenn ich die gleiche Serviceleistung oder noch eine bessere Serviceleistung dem Kunden anbieten möchte, dann werde ich das nur schaffen, indem ich digitalisiere, automatisiere und eben neue Tools wie künstliche Intelligenz immer stärker einbaue. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich auch die notwendigen digitalen Kompetenzen mitbringe.
Sie haben den Westbalkan jetzt schon angesprochen. Sie haben da kürzlich federführend an einem Bericht mitgearbeitet, der die digitale Transformation eben am Westbalkan in lokalen Regierungen untersucht. Gleichzeitig waren Sie haben es eingangs erwähnt, Exekutivsekretär E-Government im österreichischen Bundeskanzleramt. Sie kennen also diese digitalen Transformationsprozesse wie Ihre Westentasche. Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt die digitale Transformation in so einer lokalen Regierung, also auf Gemeinde-Städte-Ebene und einem Staat? Gibt es da große Unterschiede? Kann man das sehr ähnlich beurteilen? Oder was sind denn eigentlich die Unterschiede, wenn es diese gibt?
Na, es hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie die Verwaltung strukturiert ist. Also ist sie eher zentralistisch oder zentral ausgelegt oder eben föderal in sehr, sehr viele Einheiten, eben in Verwaltungseinheiten auf kommunaler Ebene, die dann vollkommen selbstständig agieren können. Da sieht man dann auch den großen Unterschied zum Beispiel zu Ländern, in die ja die Digitalisierung schon sehr weit vorangeschritten ist, zum Beispiel Estland oder auch Malta, die eben eine sehr, sehr kleine Struktur haben, die gar nicht eine, jetzt sage ich mal, klassische kommunale Ebene haben. Die tun sich natürlich hier wesentlich leichter, dann so eine Digitalisierungsstrategie umzusetzen. Das ist schon das erste Stichwort. Ich brauche natürlich eine Strategie für die Digitalisierung. Die kann jetzt rein den Begriff E-Government umfassen. Weiters sollte sie natürlich dann auch noch dazu kommen, wie gehe ich mit den anderen Digitalisierungsebenen um, also zum Beispiel Electronic Health oder wie gehe ich um, also mit dem ganzen Bildungssystem. Digitalisierung ist ja nicht etwas, was nur in eine Richtung geht, sondern betrifft ja alle Bereiche der Verwaltung und darum kann auch eine Strategie natürlich allumfassend sein oder sie hat einzelne Teilbereiche. Meistens wird sie auf Bundesebene angefangen, muss allerdings dann heruntergebrochen werden auf die Landesebene oder auch auf die Kommunalebene, damit eben alle mitgenommen werden. Wie ich eben nicht nur den Bürger nicht vergessen darf, dass ich den mitnehme oder den Unternehmer, darf ich natürlich auch nicht vergessen, die kommunale Ebene mitzunehmen, weil der Bürger ist nun mal in seiner Kommune verankert. Dort spielt sein Leben sich ab. Dort ist doch die meiste Verwaltung zu finden, mit denen der Bürger zu tun hat. Und das ist etwas, was natürlich die meisten europäischen großen Länder betrifft. Und da sieht man auch, dass durchaus der Westbalkan sich jetzt nicht so viel unterscheidet. Also wenn ich hernehme, zum Beispiel Österreich mit 2374 Kommunen waren es einmal, sind ein bisschen weniger geworden durch die eine oder andere Reform. 2093. Davon sind aber nur über 2000 unter 3000 Einwohner. Die haben gar nicht die große Kapazität, jetzt alles selbst zu machen. Die haben keine IT-Fachkräfte oder eigene IT-Abteilung. Und denen muss man natürlich Unterstützung geben, denen muss man auch Möglichkeiten geben, hier, dass die Digitalisierung auch bei ihnen stattfindet. Und da unterscheidet sich nicht der Westbalkan so sehr wie zum Beispiel von Österreich. Auch dort gibt es sehr, sehr viele Klein- und Kleinstkommunen, die eben derzeit nicht mitgenommen werden in den großen, sage ich mal, Strategien der Länder. Oder es wird halt eben versucht, gewisse Services auch in diesen kommunalen Ebenen mit anzubieten. Wie gesagt, wiederum die Herausforderung ist nicht nur die Infrastruktur, ist diese überhaupt gegeben in den Kommunen, dass ich von dort zum Beispiel auf digitale Services zugreifen kann, sondern auch eine Frage natürlich wiederum der Skills. Sind die sowohl in der Bevölkerung als auch in der Verwaltung dort vor Ort gegeben, damit dann überhaupt so eine digitale Transformation stattfinden kann?
Sie haben jetzt schon viele, viele Herausforderungen und viele Punkte angesprochen, auf die ich noch im Detail ein wenig eingehen möchte. Sie haben gesagt, der Unterschied zwischen dem Westbalkan und den Gemeinden dort und in Österreich ist gar nicht so groß. Spielt da die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Regierungsebenen eine wesentliche Rolle?
Selbstverständlich. Das war ja auch ein Grund, warum in Österreich die Plattform Digitales Österreich eingerichtet worden ist, mit einer Bund-, Länder-, Städte-, Gemeinde-, Arbeitsebene, damit eben frühzeitig auch die kommunale Ebene mitgenommen werden kann. Das heißt, dass eben der Bund in seiner Strategie, diese mit den Ländern, aber dann vor allem auch mit Städtebund und Gemeindebund abstimmt, dass auch Städte und Gemeindebund seine Mitglieder mitnehmen können, dass es eben Einrichtungen wie eine KDZ oder andere gibt, die dann auch eben Reports generieren, die Handbücher entwickeln, die Checklisten oder Leitfäden machen für die kommunale Ebene, damit eben, auch wenn ich dort noch nicht so viel IT oder Digitalisierungs-Know-how habe, diese mitgenommen werden können. Und das ist ja auch durchaus eine Strategie, die die jetzige Bundesregierung verfolgt mit ihren Digitalbotschaftern, die also in jeder Kommune in Österreich eingerichtet werden sollen. Möglichkeiten, dass ich vor Ort quasi auch Ansprechpartner habe, Trainings habe, machen sehr viele Länder auch in Deutschland. Die nennen sich hier Digital Coach oder digitalen Navigator oder digital Lotse. Das heißt, dass ich auf jeder Ebene der Verwaltung einen Ansprechpartner habe, der unterstützt bei dieser Digitalisierung. Und auf der anderen Seite, dass ich natürlich kostenlose Schulungsmöglichkeiten habe für Bürger und für Unternehmen, damit sie dann auch diese Serviceleistungen in Anspruch nehmen können. Dass ich weiß, wie komme ich jetzt zu einer elektronischen Identität? Dass ich weiß, wie kann ich denn eine elektronische Signatur von einer Verwaltung prüfen? Was ist denn überhaupt ein E-Government-Gesetz zum Beispiel? Dass ich also auch hier diese Möglichkeiten dem Bürger, diese Befähigung dem Bürger gebe. Und da gibt es ja auch in Österreich etliche Initiativen von Fit for Internet bis hin, wie gesagt, zu diesen Digitalbotschaftern in den Gemeinden. Und das sind natürlich Vorbilder, die man durchaus, sage ich mal, auch auf den Westbalkan jetzt spiegeln kann, dass man sich anschaut, okay, was sind dort für Strategien schon im Einsatz? Welche europäischen Verordnungen und Richtlinien sind dort schon umgesetzt, wie zum Beispiel eben elektronische Identitäten? Und was wäre jetzt der nächste Schritt, um dort quasi, sage ich jetzt mal, Blaupausen zu haben aus anderen europäischen Ländern, die dort auch entwickelt oder umgesetzt werden können. Oder umgekehrt auch, vielleicht gibt es dort auch irgendwelche Initiativen, wie zum Beispiel im Bereich Smart City, habe ich jetzt gesehen, gibt es in Serbien zum Beispiel Initiativen, dass Chatbots entwickelt werden, die dann allen Kommunen zur Verfügung gestellt werden und das nicht nur in Serbien, sondern zum Beispiel auch in Bosnien-Herzegowina. Das heißt also auch dort, wie kann ich anregen, dass zwischen diesen Westbalkanländern plus Moldawien auch ein Transfer stattfindet, dass sich miteinander gemeinsame elektronische Services vielleicht auch grenzüberschreitend entwickle, so wie das ja auch in Europa durch die Single Digital Gateway Verordnung vorgesehen ist, dass ich auch hier ja über 20 Services habe, die eigentlich heuer komplett digital grenzüberschreitend in allen europäischen Ländern funktionieren sollten.
Ich höre da jetzt so drei ganz wesentliche Schlagworte heraus. Das eine ist die Beteiligung, die ich das sehr, sehr zentral sehe. Das andere die Kooperation. Und das dritte Schlagwort ist die Befähigung, also dass man Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Einheiten, also eine Gemeinde oder eine Stadt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin befähigt, diese Dienste entsprechend zu bedienen und auch an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Sehen Sie noch weitere wesentliche Erfolgsfaktoren oder Herausforderungen, die unbedingt erwähnt werden sollten?
Also bei der Kooperation kann ich nochmal verdeutlichen, insofern, dass es natürlich darum geht, dass ich zum Beispiel gemeinsame Standards entwickle und dass ich auch mich an diese gemeinsamen Standards halte. Da geht es aber auch darum in der Kooperation, dass ich eben durch eine vielfältige kommunale Landschaft mir oft gewisse Experten gar nicht leisten kann. Stichwort Cybersecurity. Also wo ist denn ein nationales CERT, also ein Computer Emergency Response Team, zum Beispiel verankert? Wie kann so etwas auch der kommunalen Ebene zur Verfügung gestellt werden? Und wir sehen ja immer mehr Cybersecurity-Angriffe auch auf der kommunalen Ebene. Das heißt, wie kann denen dann raschest geholfen werden? Wo kommt denn dann unter Anführungszeichen die Feuerwehr, die dann versucht, diesen Cyberangriff zu löschen? Ähnliches beim Thema Open Data. Auch da liegen ja ein enormer Schatz in der Verwaltung mit den ganzen Daten, dass diese auch zur Verfügung gestellt werden als offene Daten, dass diese auch verwendet werden können, dass diese in Echtzeit geliefert werden können, dass diese auch in einer hohen Qualität geliefert werden können, vor allem Geodaten. Also all das sind ja auch wiederum Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Kommission. Und gerade hier muss man natürlich die kommunale Ebene unterstützen durch zum Beispiel Kooperation. Dann haben wir natürlich die Befähigung, dass ich alle mitnehme, dass ich niemanden zurücklasse. Es gilt sowohl für den Kunden als auch für die Verwaltung selbst. Und da sieht man natürlich schon große Unterschiede in den Anstrengungen der Länder. Wie kann ich denn oder wie will ich denn die kommunale Ebene mitnehmen?
Man sieht große Unterschiede. Was meinen Sie damit genau? Ist es eine Ressourcenfrage? Ist es eine Frage des politischen Willens? Woran liegt das genau?
Also ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beiden. Ja, also auf der einen Seite natürlich der politische Wille ist ganz wesentlich, um natürlich das auch dann umzusetzen, um auch das vielleicht notwendige Budget zur Verfügung zu stellen. Wesentlich ist aber auch die Infrastruktur. Das heißt, ist überhaupt die technische Ebene schon da, dass ich eben hier in der Kommune auch diesen Einsatz ermöglichen kann? Da kann man dann natürlich auch sich, ich sage mal, Best Practices anderer bedienen, zum Beispiel in Georgien, aber auch in Aserbaidschan wurden sogenannte Service Center für den Bürger dann eingeführt. Das heißt, es sind dann Gebäude gebaut worden, wo der Bürger dann alle seine Serviceleistungen in einem Platz in Anspruch nehmen könnte, egal von wem, von welcher Serviceeinrichtung. Und wenn er eben diese Infrastruktur nicht zu Hause hat, kann er sie dort in Anspruch nehmen. Oder es sind dann auch Services eingerichtet worden, dass ein Bus zum Beispiel in entlegene Regionen einmal in der Woche kommt, wo ich da meine Verwaltungsleistungen erledigen kann oder dass ein Zug zum Beispiel stehen bleibt einmal in der Woche, wo ich das erledigen kann. Also alles Möglichkeiten, um eben hier auch die kommunale Ebene oder das Service den Bürgern in kommunalen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, falls er die Infrastruktur nicht zu Hause hat. Und das Dritte ist natürlich dann wesentlich, dass neben dem, sagen wir mal, politischen Willen und der technischen Voraussetzung auch das organisatorisch-rechtliche gegeben ist. Das heißt, sind schon die einzelnen Gesetze in den Balkanstaaten zum Beispiel schon im Einsatz, die eben es mir ermöglichen, eine elektronische Identität zu nutzen? Oder ist eben die Organisation dahingehend schon aufgestellt, dass eben auch hier barrierefrei von einem elektronischen Formular automatisch in ein Backoffice die Daten übernommen werden und so weiter und so fort. Also da sind die gleichen Herausforderungen wie in den anderen europäischen Ländern und da kann eben ein grenzüberschreitender Know-how-Transfer sehr, sehr gut funktionieren.
Das Stichwort Infrastruktur hat jetzt bei mir was Spannendes ausgelöst, nämlich bei mir war das, weil ich auch aus einer ländlichen Region stamme, verbinde ich mit dem Stichwort Infrastruktur immer eine höhere und bessere Internetgeschwindigkeit. Aber das, was Sie jetzt ausgeführt haben, zeigt sehr schön, dass Infrastruktur nicht nur eine schnellere Internetgeschwindigkeit ist. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mit dieser Infrastruktur möchte ich überleiten zu der nächsten Frage, und zwar Unterschiede Stadt-Land. Haben Sie in dieser Studie am Westbalkan Unterschiede feststellen können und gibt es die auch in Österreich, in Mitteleuropa?
Also die Unterschiede gibt es natürlich auch in Österreich und in Mitteleuropa, dass natürlich die großen Städte, und jetzt nehmen wir mal Österreich her, mit Wien, mit Linz, mit Graz, das sind natürlich Welten zu einer kleinen Gemeinde. Dort ist ja meistens die Infrastruktur gegeben. Dort ist meistens eine größere IT-Abteilung am Werk. Dort gibt es vielleicht sogar ein eigenes Rechenzentrum der Stadt. Das heißt, dort sind ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich jetzt von einer kleinen Gemeinde ausgehe. Und das ist natürlich genau das Gleiche auch in den Westbalkanländern, dass meistens in der Hauptstadt eine sehr gute Infrastruktur ist, da auch ein ganz gutes E-Government-Service zur Verfügung gestellt wird, aber in den urbanen Regionen natürlich noch ein, sage ich mal, viel, viel Luft nach oben ist. Durchaus aber auch in Österreich. Also ich mache ja mit meinen Studenten an der Verwaltungsakademie bzw. an der Fachhochschule immer wieder jedes Jahr so eine kleine Umfrage, besuche deine eigene Heimatgemeinde und versuche da auf deiner Webseite gewisse Dinge zu erledigen. Auch da sieht man natürlich, dass auch in Österreich eben bei diesen 2000 Klein- und Kleinstgemeinden auch noch sehr viel Luft nach oben ist, dass alle, sage ich mal, einer E-Government-Strategie oder das E-Government-Gesetz in Österreich auch wirklich umsetzen. Darum sage ich, da ist die Herausforderung überall ziemlich die gleiche.
Okay, also da hört man raus, es gibt viel zu tun. Jetzt ist es so, dass wenn man sich die Ressourcen der lokalen Regierungen, Städte und Gemeinden anschaut, dann wissen wir ja, dass das auch begrenzt ist. Und natürlich hat das Auswirkungen auf die digitale Transformation. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die digitale Transformation schafft es aber, Ressourcen zu schonen. Das heißt, weiterhin in digitale Transformation zu investieren, schafft weitere Ressourcenpotenziale. Verstehe ich das so richtig?
Ja, nicht nur Ressourcenpotenziale. Es ist einfach eine, ich würde mal vielleicht drastisch sagen, teilweise vielleicht auch eine Überlebenschance für die kommunale Einrichtung. Wenn ich dort immer weniger Arbeitskräfte habe, dann kann ich eben nur durch ein digitales Angebot dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten, damit sie mehr Zeit haben, sich um die wirklichen Probleme zu kümmern. Also von Personen zum Beispiel, die älter sind, Personen, die eben nicht der Landessprache mächtig sind, Personen, die vielleicht nicht die Infrastruktur zu Hause haben. Die sind ja diejenigen, die am meisten auch das Amt an Zeit belasten und alle anderen können vielleicht dann elektronisch leichter die Services abwickeln. Geht aber auch natürlich um die Steigerung, sage ich mal, der Volkswirtschaft beziehungsweise auch, dass die Attraktivität eines Standortes, wenn ich mich heute als Firma entscheide, wo lasse ich mich nieder, dann hängt das natürlich sehr stark damit zusammen, welche Infrastruktur wird mir dort angeboten. Dann hängt das aber auch zusammen, was für elektronische Services der Verwaltung wird mir dort angeboten. Das heißt, es ist auch ein Standortfaktor, dass ich hier E-Government anbiete. Und das sieht man ja durchaus jetzt auch bei der künstlichen Intelligenz und bei dem ganzen Schlagwort GovTech, dass die Regionen, die dementsprechend das schon unterstützen, natürlich jetzt auch einen Standortfaktor-Vorteil haben.
Der angesprochene Digitalisierungsbericht ist im Rahmen des Projekts Building Administrative Capacities in the Danube Region entstanden und wird von der Austrian Development Agency aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Den Link zum Bericht finden Sie in den Shownotes oder auf der Website des KDZ unter www.kdz.eu.
Ich möchte jetzt noch eine sehr praktische Seite beleuchten. Es gibt ja zahlreiche Gemeinden und Städte, die sagen, sie wollen die Digitalisierung klarerweise vorantreiben. Sie haben sehr viel Einblick in die Thematik, haben Digitalisierungsprojekte auf bundesstaatlicher Ebene durchgeführt. Wie geht man denn jetzt so ein Digitalisierungsprojekt an? Was sind denn aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren?
Also ich sage mal so, ich habe einmal so ein kleines Schema entwickelt auf der Universität, wo man sagt, okay, das wären so die vier Eckpunkte einer erfolgreichen Strategie. Die erste Frage ist immer, was ist eben technologisch möglich? Was will ich mit dieser Technologie überhaupt bezwecken? Also sprich, welches Problem will ich damit lösen? Und ist die Infrastruktur dafür schon gegeben? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass zum Beispiel jetzt mit einem Hype künstliche Intelligenz, damit werde ich nicht alle Probleme lösen können. Sondern es ist wieder ein spezielles Tool für spezielle Probleme. Das heißt, ich muss vorher mal klar sein, welches Problem will ich denn überhaupt lösen und dann die richtige Technologie dafür finden. Auch das Thema Blockchain eignet sich nicht für jedes Problem, wie man in den letzten Jahren gesehen hat. Auch da hat es einen Hype gegeben, da wollte jeder irgendwelche Blockchain-Produkte haben und nur die wenigsten haben wirklich schlussendlich einen Erfolg gebracht. Die zweite wichtige Stellschraube ist dann gleich, was ist rechtlich erlaubt? Also sind überhaupt die rechtlichen Gegebenheiten schon da? Gibt es irgendwelche Experimentierräume? Was gibt es an Verordnungen, Richtlinien aus Brüssel zum Beispiel? Also was ist schon umgesetzt, sodass ich das, was ich tue, und das ist in der Verwaltung natürlich etwas Wesentliches, auch eine rechtliche Basis hat. Die dritte Stellschraube ist dann gleich, ist eben Organisation schon darauf vorbereitet auf diesen Wandel? Das heißt, ist der politische Wille da, überhaupt so etwas anzubieten? Habe ich die Organisation schon vorbereitet? Gibt es die internen Schulungsmaßnahmen dafür und so weiter und so fort? Also das ist der große interne Bereich, wo aber auch am meisten an Effizienzsteigerung ist. Plus natürlich auch die Notwendigkeit zu sagen, zuerst muss investiert werden. Das heißt, es braucht also das notwendige Budget. Erst später kann man dann sehen, dass eben auch Einsparungen damit erzielt werden können. Und die vierte Stellschraube, und das ist sicherlich die wichtigste, ist, kenne ich überhaupt meinen Kunden? Habe ich jemals meinen Kunden gefragt, was er will? Weiß ich denn, welche Kunden, welche Services wie oft in Anspruch nehmen? Erst wenn ich diese Fragen beantworten kann, weiß ich, welche Digitalisierungsstrategie oder welche Prioritäten ich gleich am Anfang setzen muss, damit eben die Services automatisiert werden, die der Bürger am meisten in Anspruch nimmt. Das sind vielleicht dann ganz einfache Dinge, wie, ich sage jetzt mal in Wien, die Reservierung eines Grillplatzes auf der Donauinsel. Dafür brauche ich jetzt keine High Sophisticated Electronic Identity Management System. Dafür brauche ich einfache Tools oder zum Beispiel die Information auf der Webseite, wann muss ich Schnee schaufeln, wann darf mein Nachbar Rasen mähen. Also, dass ich ihm weiß, was ist die Information, die der Bürger braucht, was sind die Services, die der Bürger braucht, und diese müssen natürlich ihm dann als erstes auch digital zur Verfügung gestellt werden. Services, die nur eine Handvoll Kunden einmal im Jahr, wenn überhaupt, brauchen, haben natürlich eine ganz andere Priorität. Und natürlich hat eine hohe Priorität das ganze Interne. Das heißt also nicht nur, dass ich weiß, was meine Kunden von mir wollen, sondern was wollen denn auch meine Mitarbeiter? Wo drückt denen auch der Schuh? Also sprich elektronischer Akt. Auch das ist natürlich eine Herausforderung und ein riesengroßes Projekt. Ich muss ja auch alle Mitarbeiter schulen. Ich muss auch denen die Ängste nehmen vor so einer digitalen Installation, dass hier keine Arbeitsplätze gefährdet sind, sondern es eine Unterstützung ist. Sieht man auch jetzt wieder schön bei der künstlichen Intelligenz. Es wird nicht die Mitarbeiter ersetzen. Es ist quasi eine Unterstützung für die Mitarbeiter. Und das braucht natürlich auch hier eine Zeit. Das braucht auch eine Beteiligung. Also nicht nur den Mitarbeiter und Unternehmen beteiligen an diesem Prozess, sondern auch vor allem die Mitarbeiter zu beteiligen und nicht ihnen dann irgendein Tool vorzusetzen, was dann keiner braucht oder keiner handhaben kann, sondern auch frühzeitig hier die Mitarbeiter mitzunehmen. So, das sind so diese, würde ich sagen, diese vier Stellschrauben, die halt wesentlich sind in der erarbeitet und in der Stellung einer E-Government-Strategie mit all den Meilensteinen und Umsetzungsschritten, die dazugehören und auch natürlich mit der Notwendigkeit, dass zwar einer koordinieren muss, aber im Endeffekt das ein Thema ist, was natürlich alle Ministerien und alle Kommunen betrifft. Das heißt, es wird auch nur gemeinsam gestemmt werden können.
Herr Rupp, was sind denn Ihre Wünsche an die digitale Transformation für Bundesstaaten und für regionale Regierungen, wenn Sie 10, 20 Jahre in die Zukunft denken?
Also 10, 20 Jahre in die Zukunft ist sehr, sehr weit, dass ich hatte mal das Vergnügen,
dann vielleicht Bill Gates, nur 5 Jahre.
Bill Gates bei mir zu Gast zu haben im Kanzleramt. Und natürlich war auch hier die Frage, wo gehen wir denn hin in 5 bis 10 Jahren? Und er hat gesagt, so, wir glauben zu wissen, wo wir in 3 Jahren sind, aber wir werden in 5 Jahren noch viel, viel weiter sein, als wir jemals gedacht haben. Und wenn ich mir anschaue, den ganzen Hype um die künstliche Intelligenz, die so die letzten 1,5 Jahren passiert ist, auch da hätte niemand damit, ich sage mal, wirklich damit gerechnet. Ja, also ich glaube, das Wesentliche ist, dass die Skills gesteigert werden. Also, dass wirklich jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin auch die Befähigung hat, diese Digitalisierung als Chance zu verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite, dass natürlich auch die Kunden die Befähigung haben, das zu nutzen. Was nutzt man das beste Dashboard, wo ich sehen kann, wer hat auf meine Daten zugegriffen, wenn ich es nicht bedienen kann? Was nutzt man das beste elektronische Identitätssystem, wenn ich als Bürger es nicht handhaben kann, beziehungsweise gar nicht weiß, wie kann ich jetzt meine ID Austria zum Beispiel aktivieren? Wofür kann ich sie nutzen? Wie einfach geht das? Also das muss auf beiden Ebenen passieren. Und wenn das einmal da ist und wenn ich dann noch weiß, in kleinen Häppchen, welche Services werden mir zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dann ist es etwas, was jede Kommune die nächsten 3 bis 5 Jahre erledigen kann, weil auch hier wiederum auf die Europäische Kommission jetzt gesetzt, gibt es ja eine neue Gesamtstrategie, der Europäische Kompass 2030. Und da sind ja wieder die nächsten Ziele drinnen, dass zum Beispiel 2030 der gesamte elektronische Gesundheitsakte grenzüberschreitend nutzbar ist. Dass ich also auch zum Beispiel zu einem Arzt in Albanien gehen kann, der in meine Gesundheitsakte vielleicht reinschauen kann, der mein elektronisches Rezept auch in der Apotheke einlösen kann, der mir aber auch sagen kann, aufgrund des Rezeptes, welches andere Medikament wäre dem vielleicht gleich, wenn ich gerade dort auf Urlaub bin, dass ich mir dann besorgen kann. Also wirklich, dass diese Services grenzüberschreitend funktionieren. Und das ist eben diese sogenannte Interoperabilität, die dann nicht nur technisch funktionieren muss, sondern die dann vor allem auch semantisch und auch organisatorisch rechtlich funktionieren muss. Also einfaches Beispiel wieder, Österreich ist eines der ersten Länder, die ja jetzt einen digitalen Führerschein hat. Das heißt, ich habe auf meinem Smartphone meinen Führerschein, kann den der Polizei zeigen, die scannt den ab und ich brauche also keinen Plastikführerschein, wenn man so will, mit mir mitführen. Ja, das gilt aber jetzt nur in Österreich. Das heißt, wenn ich über die kleines deutsche Eck oder großes deutsches Eck fahre, brauche ich sehr wohl einen Führerschein. Wenn ich jetzt auf Urlaub nach Kroatien oder nach Montenegro und sonst wohin fahre, brauche ich auch meinen Führerschein. Also da braucht es natürlich noch diese Interoperabilität, dass jeder quasi das kennt, dass es auch rechtlich zugelassen ist, dass jeder diese Geräte auch hat, damit er das abscannen kann. Also da muss noch sehr viel getan werden zwischen Europa, um dann auch solche Services grenzüberschreitend zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir noch genug zu tun, die nächsten 3 bis 5 Jahren. Also da rede ich jetzt noch nicht von 10 bis 20 Jahren.
Alles klar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor wir jetzt am Ende des Podcasts sind, möchte ich noch eine Einladung an Sie aussprechen. Wenn Sie Fragen zu den angesprochenen Themen haben, dann lade ich Sie sehr herzlich ein, mir diese zu stellen. Gerne nehmen wir auch Ihre Themenvorschläge für weitere Folgen auf. Senden Sie mir dazu einfach eine E-Mail an fritz@kdz.or.at. Herr Rupp, vielen Dank für die anregenden Denkanstöße. Die Zeit war sehr kurz, aber es war sehr, 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 sehr interessant. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne und nutzen Sie die Chance, diesen Know-how-Transfer auch zwischen Ihren benachbarten Gemeinden zu betreiben. Es gibt oft sehr viele gute Beispiele, einfach um die Ecke und es ist nicht verboten, nachzufragen und etwas abzuschauen.
Herzlichen Dank.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.